herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Charakter, Marke, Eigenbau. Dem Podcast, in dem du die Denkanstöße und Ideen für ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben bekommst. Auch in der heutigen Folge gibt es ein Interview und das mit einem ganz spannenden Menschen, nämlich mit Assimiou Touré. Assimiou ist im Profifußball tätig. Er arbeitet jetzt gerade bei Bayer Leverkusen als Talentscout. Er hat auch selber damals in der U18-Nationalmannschaft für Deutschland gespielt. Er hat aber togoische Wurzeln und das ist auch ein Thema, worüber wir sprechen. Seine Rolle als Einwandererkind, das in Deutschland mittels Fußball Fuß fassen wollte. Wir sprechen über seine Lebensphilosophie für ihn als Fußballer, als Menschen, aber wir sprechen auch über das Buch, das er geschrieben hat, mit dem Titel Erst Heim, dann Heimat. Darin geht es um Assimiou's persönliche Lebensgeschichte, über die wir auch in diesem Interview sprechen. Wir sprechen auch über ein tragisches Ereignis, was ihn sehr geprägt hat. Und wir sprechen darüber, was ich für Chancen in der zweiten Bundesliga hätte. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Die Tonqualität ist leider alles andere als optimal. Es gibt viele Hintergrundgeräusche, da wir uns unbedingt persönlich treffen wollten, was eine sehr, sehr spannende und tolle neue Erfahrung für mich war. Und das war Corona-bedingt dann draußen in einer Art Café. Auf jeden Fall möchte ich Assimiou für seine Zeit danken und auch ein großes Dankeschön an seinen Kommunikationsagenten, Partner, Herrn Olaf Barken schicken, über den der Kontakt hergestellt wurde. Es waren spannende neue Einblicke für mich dabei und ich hoffe, auch du kannst daraus etwas mitnehmen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Deinen Lebenslauf habe ich jetzt kennengelernt, Assimiou, dass du mit 5 Jahren aus Togo nach Deutschland gekommen bist. Und in Deutschland hast du dann dein Talent für Fußball entdeckt oder entwickelt. Und dabei bist du ja auch nach Bayer Leverkusen in den Verein gekommen. Was ist jetzt die besondere Herausforderung, die vielleicht auftritt, wenn man als Einwandererkind nach Deutschland kommt und da dann sich durchsetzen muss? Gibt es da besondere Hindernisse? Also es ist bestimmt schwierig für jeden Fußballer, so in den Profifußball zu kommen. Es ist bestimmt kein Kinderspiel für irgendwen, aber siehst du vielleicht für Einwandererkinder besondere Herausforderungen?
Ja, ich glaube schon, dass es eine andere Herausforderung gibt, auf jeden Fall. Da ist halt die Sprache, die kulturelle Sache, spezielle Sachen sind halt eine riesengroße Herausforderung. Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel nehme, ich bin damals 5 Jahre hierhin, kannte kaum die Sprache, alles war neu für mich, musste mich irgendwie einleben. Was schön war, ist halt, dass ich im Fußball auch als Kind schon immer gerne gespielt habe. Und dann hierhin gekommen, dann die Chance bekommen, aber auch dann Fußball zu spielen. Und ich glaube einfach, Fußball ist vielleicht mit die einzigste Sportart oder gehört zu den wenigen Sportarten, wo, glaube ich, die eine und dieselbe Sprache gesprochen wird, das weltweit dann auch.
Ja.
Das ist die Körpersprache und man weiß einfach, das runde Ding muss einfach ins Tor rein. Ja. Ich glaube, das ist halt Fußball. Halt, ne? Und wer die meisten davon schießt und weniger kassiert, gewinnt am Ende des Tages.
Der Podcast heißt ja Charakter, Marke, Eigenbau. Also mich interessiert wirklich dieses Charakterliche. Kannst du vielleicht irgendwelche Charakterzüge identifizieren, die viele Profifußballer, mit denen du gearbeitet hast, alle so ungefähr gemeinsam haben? Ob sie alle irgendwie die Tendenz haben, verbissen zu sein oder ehrgeizig oder vielleicht auch selbstkritisch? Ich weiß es nicht. Kannst du da irgendwas sehen, was Profifußballer ausmacht, so Eigenschaften?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, was, glaube jeder, wir mal alle im Ziel. Ein Ziel ist, in den bezahlten Fußball zu kommen. Ich glaube, das folgt dann halt jeder. Und jeder hat einen Traum. Bei den anderen klappt es, bei den anderen nicht. Oder bei den anderen über Umwege und dann irgendwann doch. Aber das ist eigentlich, glaube ich, eigentlich der Ziel, dass jeden Einzelnen, der Fußball spielt, er will einfach in den bezahlten Fußball kommen. So, und ich glaube, das ist halt ein Merkmal, wo ich glaube, aber jeden auch gesehen habe, der will einfach da oben hin. Mhm. Auch in den Jugend schon und jeder tut natürlich auch alles dafür dann. Auf seine Art und Weise natürlich dann. Ne?
Gibt es da so mentale Stärke, die man entwickeln muss? Welche Rolle spielt diese mentale Stärke im Fußball überhaupt? Gibt es da auch Förderungen in dem Bereich oder wie wird das gehandhabt?
Ich glaube, schon eine mentale Rolle, eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich meine, das ist nicht nur im Fußball so, das ist, glaube ich, auch im normalen Leben so, dass du halt mental halt sehr, sehr frisch sein musst im Kopf. Und klar, ich sag nochmal, als Einwandererkind ist es nochmal ein bisschen schwieriger, da muss man nochmal ein bisschen anders sehen und beurteilen, weil die Umstände natürlich irgendwann ganz anders sind, ne? Als wenn ich jetzt mal bei einem deutschen Jungen, der jetzt in einer behüteten Familie aufwächst, wo alles halt normal auch schon geregelt ist, alles ist geregelt und wurde natürlich bei uns ausländischen oder Einwandererkinder schon ein bisschen ein bisschen durcheinander ist halt, ne? So, und das muss man auch lernen umzugehen und ich glaube auch, wenn man das schafft, ne, und dass man da schon dann auch eine ganz gute Rolle spielen kann. Ich glaube, das ist halt der Vorteil, glaube ich, was so einen ausländischen Jungen dann auch am Ende des Tages ausmacht. Wenn der dann die Hürde überwindet, dass der dann auch dann irgendwann auch hinkommen kann, wo der hin möchte. Weil er weiß, wie man sich halt durchboxen muss. Ne? Ich glaube, für ein Immigrantenkind ist es natürlich das Größte. Weil man kommt aus der Armut. Ich kann, wie gesagt, ich will mich nicht mit anderen Leuten vergleichen, deswegen nehme ich mal mich als beste Beispiel, wo ich einfach sage, ich weiß, was meine Eltern mir bieten konnten. War nicht viel, aber ich war glücklich damit, weil die mich auch etwas rausgeholt haben. Das hätte ich in der Heimat niemals so erlebt oder beziehungsweise haben können. Und das habe ich hier schon. Dass eine gewisse Dankbarkeit natürlich da ist und dass man möchte das natürlich dann ja auch irgendwann auch mit Eltern das auch auf eine Art und Weise natürlich wieder zurückgeben, wenn man es schafft, mit Zeit in Fußball zu kommen, dass man natürlich dann den Eltern natürlich was bieten, auch sich selber, auch die Familie auch einfach, weil Jungs, wie ich jetzt mal, du bist ja nicht nur für deine Eltern verantwortlich, du hast eine große Familie, die hinterm Rücken ist, die auch irgendwo auch mit versorgen muss, irgendwo oder auch mit in deiner Verantwortung irgendwo ein bisschen auch mittragen muss ein bisschen, ne? Kann zwar nicht jeden retten, aber die man halt retten kann, versucht man das natürlich dementsprechend halt. Ne? Wenn ich jetzt nicht mache, zumindest, dann machen es meine Eltern. Die wissen dann halt, wo die wen dann halt irgendwo vielleicht helfen können. Weil die natürlich das nötige Kleingeld mittlerweile haben, dass die sagen, ich kann denen halt helfen halt. Ne? Das ist halt der kleine Unterschied zwischen den Immigranten, Kinder und vielleicht sag mal, ein bisschen europäisch anders erzogen oder nicht anders erzogen, sondern vielleicht anders aufgewachsen Kinder halt. Ne? Und ich habe am Anfang ja auch mal so, ich weiß mal, Anfangszeiten mit der Nationalmannschaft hat mir halt Geld bekommen, dort sehr viel Geld, aber wenn man es umrechnet hier, ist es halt, wo du sagst, normal, also ich will nicht sagen, natürlich ist es Geld, ne, aber es ist halt normal, würde ich einfach jetzt sagen. Und dort sehr, sehr viel. Und man glaubt gar nicht, was zum Beispiel 20 Euro wirklich bewirken kann, das ist schon Wahnsinn. Das ist manchmal der eine und andere vielleicht die Monatsmiete sogar, ne, was man mit 20 Euro bewirken kann halt einfach, ne, wenn man den halt schickt. Und das ist ja hier, kannst du gerade mal, wenn du mal kurz einkaufen gehst, vielleicht sag ich jetzt mal so, kommst du nicht mal nicht komplett nicht mal mit 20 Euro aus halt. Ne? Ja, das ist natürlich, die Dimensionen sind natürlich dementsprechend anders.
Ne? Finanziellen Mittel.
Die finanziellen Mittel auf
jeden Fall. Teams.
Genau.
Ja, mit 2006, oder im Jahre 2006 hast du ja die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen und dann auch für die U18 Junioren Nationalmannschaft spielen können. Aber aus verschiedenen Gründen kam es ja dazu, dass du dann für die togoische Nationalmannschaft spielen solltest. Kannst du uns vielleicht nochmal ein bisschen davon erzählen, wie es dazu kam und wie das für dich war?
Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Ich hatte ja ganz, ganz früh schon auch mit der Nationalmannschaft, mit der deutschen Juniorennationalmannschaft viel zu tun gehabt. Und durch das Fußballspielen mit Bayer Leverkusen auch durch die Auswahlmannschaften immer in Kontakt. Und gab es immer einen Kontakt, wo die mich halt einbürgern wollten. Und es war ein bisschen schwierig natürlich mit dem ganzen Verfahren, mit dem Asylverfahren etc. Bis es irgendwann Ende 2005 dann es geklappt hat, endlich geklappt hat, dass sie mich einbürgern konnten und ich so dafür auch dann mit der Nationalmannschaft, die deutschen Juniorennationalmannschaft spielen konnte. Und darüber hinaus kam dann halt ganz kurz später dann halt die Anfrage von der Nationalmannschaft Togo und ob ich gewillt sei, dann für die Nationalmannschaft meines Vaterlandes zu spielen. Und ich am Anfang auch ein bisschen sehr viel überlegen musste, weil ich halt keine klare Bindung dahin hatte. Da ich als kleines Kind hier hin und quasi schon eigentlich meine Wurzeln schon hier eigentlich tief verankert hatten. Weiß die Freunde, ja, auch der Eltern und so und dann auch durchs Fußball. Und ich viel überlegen musste, dann ich mich doch letztendlich doch dafür entschieden habe, für Togo zu spielen. Ich glaube, war doch vielleicht für mich die beste Entscheidung.
Ich würde jetzt gerne noch auf das Buch zurückkommen, was zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht veröffentlicht ist. Es kommt im Herbst 2021 raus. Trägt den Titel Erst Heim, dann Heimat. Mein Leben als Deutscher. Was mir schon gezeigt hat, dass Deutschland ja zur Heimat für dich geworden ist. Und unter dem Aspekt fand ich diese Frage sehr interessant, wie es dann für dich sich angefühlt hat, für Togo zu spielen. Umso interessanter auch, dass du dann sagen kannst, dass das die richtige Entscheidung für dich war.
Viel mehr wird man ja in dem Buch lesen, oder was da, wie, was. Aber ich mache mal einen ganz kleinen Kurzform daraus. Ist, wie gesagt, ich schon vorhin sagte, ist halt, man hat sich natürlich schon hier auch die Wurzel eigentlich, man fühlt sich wohl, man ist sehr, sehr Heimatgefühl einfach. Ne? Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, ich nehme das einfach mal, es hört sich zwar blöd, will niemanden neben mir ein bisschen angehen, aber wenn ich jetzt meine Hautfarbe allein ansehe, denke ich mir schon, dass ein Unterschied macht, ein bisschen, irgendwo auch ein bisschen. Weil er auch mal über die Jahre auch ein bisschen ein paar Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht auch gemerkt hast, dass du vielleicht, obwohl du dich hier sehr heimisch fühlst, irgendwo nicht ganz deins ist auch ein bisschen. Und ja, wie gesagt, das waren halt viele Dinge, die ich in dem Buch auch drin geschrieben habe, zu Beweggründe auch ich oder die eine andere Meinung gehört habe und die dann halt das dann mich dann am Ende des Tages überzeugt haben. Und das waren übrigens keine afrikanische Leute, die es mir dann halt das ermutigt haben, das so zu machen, was ich am Ende gemacht habe. Und ich glaube auch, das war doch für mich persönlich die richtige Entscheidung dann auch. Hm.
Zu dem Buch, sie erzählt ja viel deiner Geschichte, nicht nur vom Fußball, sondern auch wie das für dich war, diese Heimat zu finden in Deutschland. Kannst du uns erzählen, wie gab es schon immer für dich den Wunsch, diese Geschichte zu erzählen in der Form eines Buches, oder war das vielleicht eine spontane Eingebung eines Tages oder hat dich jemand darauf gebracht? Wie war das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also es war ganz, ganz spontan. Es war ja so, dass halt dann 2010 ein Artikel erschienen ist von 11 Freunden. Nee, nicht 2010, sorry. 2010 passiert. Und 2020, letzten Jahres, also Anfang letzten Jahres, ist es erschienen. 10 Jahre nach dem Anschlag, was wir damals erlebt haben mit der Nationalmannschaft in Angola, in Cabinda. Und da hatte ich halt, wie gesagt, einen guten Freund, der Enzi Sapong hieß. Und der war mit den Olaf Barken halt, die haben halt zusammengearbeitet und hat ihm das halt zugeschickt. Und der hat es dann gesehen und fand es halt sehr interessant und hat, dann haben mich halt darauf angesprochen, ob ich keine Lust hätte, das vielleicht auch das mal zu erzählen, was passiert ist. Und dann hatte Olaf Barken dann halt dann alles in den Weg gesetzt hat, dass das Ding noch über einen Buchverlag lief und dann etc. Und so kam halt natürlich die Freundschaft und eine Bindung auch zu Olaf, der auch mich verstanden hat und das auch fühlen konnte ein Stück weit. Und ja, dann halt wirklich eine gute Freundschaft entwickelt hat dann über die Jahre. Und der ist für mich halt über die Jahre halt für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Mensch geworden. Und wenn ich Fragen habe oder durch den halt noch vieles, vieles halt für mich einen sehr, sehr guten Blinkwinkel habe für das Leben halt oder gewisse Dinge zu sehen, wo ich früher komplett das Gegenteil gesehen habe und er mir halt natürlich immer die Augen jetzt aufgemacht hat. Und das ist auch für mich schon auch eine gewisse Stütze geworden, auch sage ich mal so, um mich zu entwickeln in den letzten Jahren, weil ich glaube, im Leben macht man immer eine Entwicklung. Man hört nie auf zu lernen und das war in den letzten Jahren, wo ich sage, oder letzten Monate, Wochen, Jahren mit Olaf sehr, sehr hilfreich für mich. Und so konnte ich auch wachsen, auch aus mir ein bisschen mehr hinaus rauskommen, als was früher, wo ich ein bisschen vielleicht mehr in mir drin gekehrt war als jetzt.
Und Olaf Barken, würdest du sagen, ist dein Kommunikationsmanager oder wie würdest du?
Ja, der macht es für mich jetzt so, die ganzen Kommunikationssachen, ja, weil ich glaube einfach, dass sowas ganz, ganz wichtig ist und dass jemand da ist, der dir halt dann auch, falls etwas ist, immer mal das Gegenteil zu hören und vielleicht mal die Sichtweise zu sehen.
Du hattest vorhin was erwähnt, worauf ich noch kurz hinaus will, damit auch alle Hörer wissen, wovon du gesprochen hast. Nämlich, du meintest den Anschlag in Angola, 2011 war das?
2010.
2010. Nur damit, also kannst du kurz unseren Hörern erzählen, was du damit meintest?
Ja, es war der 8.1.2010, genauen Daten weiß ich auch noch. Und waren in Angola im Trainingslager mit der Nationalmannschaft für den Afrika Cup 2010 in Angola. Und wir hatten halt, waren wir davor in Kongo-Brazzaville gewesen und hatten dann einen 10-tätigen Trainingslager dort gehabt. Von dort aus sind wir dann mit dem Bus, das waren vielleicht, wenn ich lüge, keine 100 Kilometer entfernt bis zu dann so wie so ein Dorf gewesen, wo die in Gruppenphase alle so in einem Dorf gewohnt hatten. Und auf dem Weg dorthin sind gerade über die Grenzen von Kongo nach Angola, und, keine Ahnung, 10 Minuten später hagelt es auf einmal Kugeln in einem Bus, da wo 2 Menschen oder beziehungsweise 3 Menschen ums Leben kamen und
In dem Bus, in dem du saßt?
In dem Bus, wo ich drin saß, ja. Hm. Ja, und daraufhin haben wir dann kurze Zeit später dann für uns als Nationalmannschaft Togo dann halt die Innovation in Afrika Cup dann als beendet erklärt. Dann.
Ja, verständliche Entscheidung, aber hat das auch jeder so eingesehen, diese Entscheidung?
Nee, das hat nicht jeder so eingesehen, aber gut. Die Frage ist ja immer, es gibt Leute, die sitzen natürlich im Marketing, das ist natürlich auch irgendwo auch finanzieller Aspekt ist, auch vieles immer. Aber ich glaube, wenn man als Betroffener gerade im Moment sitzt, dann interessiert sich das eigentlich, glaube ich, alles gar nicht, was andere Menschen dann gerade denken oder wollen. Das ist egal, weil ich glaube, es interessiert halt gerade keinen, ob du Geld für etwas bekommst oder nicht, weil du einfach Geld, Menschen verloren hast und das kannst du mit Geld nicht zurückzahlen. Nein. Und ja, ich glaube, Leben ist was Kostbares und wenn Menschen meinen, Leute umzubringen zu müssen, dann ist halt so, und dann kann man nichts ändern. Sind halt bekloppte Menschen auf der Welt. Ja, was da passiert ist, ist jetzt auch schlimmer, viel, viel schlimmer ausgehen können.
Das ist eine prägende Geschichte.
Ja.
Ja, Simio, du bist jetzt gerade tätig bei Bayer Leverkusen als Talentscout. Mich interessiert sehr, deine Beziehung zu diesem jungen Talent ist, die du findest und mit denen du arbeitest. Dieses mentale und menschliche Fördern. Sicherlich arbeitet ihr halt immer so sportlich zusammen, dass das Sportliche trainiert wird, aber auch, darüber hatten wir ja gesprochen, diese charakterlichen Anforderungen, die an Fußballer gestellt werden. Hast du auch so eine Beziehung zu deinen Talenten, wo du mit denen mal sprichst, Junge, das wird mal schwer, du darfst aber nicht aufgeben, weil du musst immer das größere Bild im Auge behalten oder irgendwie diese mentale Förderung. Wie läuft das so ab?
Wie du schon sagst, zum einen bin ich ja bei uns im Verein suche nach jungen Talenten. Das mache ich zum einen und zum anderen bin ich auch nochmal so ein bisschen für einen Spieler mit vor allem afrikanischen Hintergrund nochmal tätig, dass ich halt natürlich da so das Bindeglied bin zwischen Eltern, Spieler, Trainer, so ein bisschen bin und weil vielleicht mal ein ganz anderes Gefühl für viele Leute vielleicht entwickeln kann und zudem, das sind die Dinge, die ich auch so hauptsächlich mache, so durch meine eigene Erfahrung, was ich erlebt habe, kann ich den einen anderen vielleicht auch was von mir erzählen oder vielleicht nicht direkt von mir erzählen, aber auch gleich erklären, wie es halt funktioniert und was man machen muss, um da oben halt natürlich anzukommen und das kann man vieles dann halt erklären, woraus ankommt, was man machen muss, auf was man verzichten muss, dass man auf die Spiele eingeht, eins. Und ich glaube, das ganz, ganz Wichtige ist ja, er ist ja zwar ein Spieler, aber der Mensch ist entscheidend, glaube ich. Und der Mensch, der dahinter steckt, hinter dem Spieler steckt, ist auch entscheidend. Und ich glaube, wenn du es schaffst, den Spieler zu erreichen als Mensch, dann hast du alles richtig gemacht. Weil für mich das Wichtigste ist ja auch, den Jungs auch außerhalb des Fußballs auch gewisse Werte mitzugeben zu wollen und die vielleicht irgendwann mal auch in dem Leben irgendwann mal vielleicht weiterhelfen kann. Und wenn ich das geschafft habe, bin ich also für mich schon sehr zufrieden halt. Ne? Nichtsdestotrotz man muss auch allen direkt klar machen, dass nicht jeder schafft. Ist halt leider so. Und habe ich nicht ausgesucht. Das ist halt die Regel, die Faustregel, dass man in der Regel, wenn überhaupt ein Prozent es schafft aus dem Jahrgang, in dem bezahlten Fußball und der mit dem meisten Talent oder mit dem größten Willen, Ehrgeiz, was dazu alles gehört hat, der schlägt sich natürlich am Ende des Tages durch, weil ich glaube, Qualität setzt sich immer am Ende durch.
Gibt es vielleicht einen Rat, den du den Fußballtalenten sehr häufig gibst? Den einen Rat?
Ja, den gibt's, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe, dass es ganz, ganz schnell zu Ende gehen kann und dass man die Schule auf jeden Fall nicht vernachlässigen soll. Die Schule ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielt im Leben, weil ich selbst mit gute Erfahrungen gemacht habe und ich sage, okay, in vielen Dingen hätte ich mir vielleicht ein bisschen, mich da ein bisschen anstrengen können, aber ich glaube, ich bin zufrieden so und ich glaube einfach, dass man mit der Schule, falls irgendwas nicht schaffen sollte oder irgendwann was passieren sollte, dass man immer mit den schulischen Ausbildungen oder halt was man halt mit der Schule machen kann, das ist auf jeden Fall noch hilfreich, weil auch abgesehen davon, auch wenn man eine Karriere macht, das hat ja auch nur eine Zeit und danach geht es ja auch weiter. Und wenn du jetzt meinst, nichts machen zu müssen, hast zwar schön Millionen verdient vielleicht und weißt nicht, wie mit umzugehen. Und ist ja auch nicht richtig. So glaube ich, deswegen denke ich auch, dass die schulische Bildung auch für mich persönlich eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Die Bildung ist halt für mich an allererster Stelle und dann kommt das Fußballspiel.
Ja, interessant. Ja, tatsächlich wollte ich jetzt zu einer humorvollen Frage hinaus. Ich habe mir so ein Gedankenspiel gemacht. Was, wenn jetzt jemand bei mir anrufen würde von der zweiten Bundesliga und sagen würde, Patrick, wir haben von dir gehört, wir möchten gerne, dass du in 3 Monaten für uns ein Spiel spielst in der zweiten Bundesliga. Und du bist jetzt mein Coach und ich möchte gerne von dir wissen, wie kannst du mich so in 3 Monaten aufpäppeln, dass ich möglichst wenig versage? Wie würdest du das angehen?
Wie ich es angehen würde? Ich werde erst mal gucken, was hast du drauf, was kannst du von der Ausdauer her, von der Technik her, von Fußballverstand her, wie fasst du alles auf? Und nach das würde ich vielleicht ein Programm machen oder halt gucken, wie man das steuern kann. Aber am Ende des Tages würde ich einfach sagen, Patrick, geh auf den Platz, hab Spaß, vergiss alles, was jetzt was kommt, hab einfach Spaß und ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Fußball ist auch eine Sache, man fängt ja ganz, ganz früh an. Und man hat Spaß an der Geschichte, aus Spaß, wenn es ernst. Aber nicht so trotz sollte man Spaß und diese nicht verlieren im Fußball. Und wenn man ja die ganz, ganz Großen fragt, die sagen immer, wir haben Spaß auf dem Fußballplatz, bis heute noch. So, und das, ich glaube, Spaß darf man nicht verlieren. Und ich kann von mir reden, war in vielen Dingen manchmal ein bisschen verbissen, habe mir viel zu viel Gedanken gemacht, dann läuft es natürlich manchmal rund, wo ich irgendwann gemerkt habe, ey, wofür machst du immer die Platte immer für? Na, komischerweise lief es mal besser für mich. Und seit dem Punkt habe ich gesagt, okay, wir haben Platz gehabt, habe ich nur Spaß und vergesse alles, was wenn ich einen Fehler mache, dann ist es halt so Pech gehabt, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und dann habe ich immer zu mir gesagt, und hat man ein Spruchwort von einem mitbekommen, sagt, ey, was du nicht mehr rückgängig machen oder was du nicht ändern kannst, kannst du halt nicht mehr ändern, das ist halt vorbei, es ist fertig. Und was ist machen? Muss mit leben. Das ist positiv oder negativ.
Ne? Simi, mir wurde einiges von dir erzählt, nämlich dass du auch viel mit sozialen Projekten in Afrika zu tun hast, in Ghana, in Togo, vielleicht auch in mehr. Wie siehst du deine Verbindung zu sozialen Projekten in Afrika?
Ja, ich mache das ein oder andere, mache ich da, ja, ist richtig. Es hat halt angefangen, als ich 2009 das erste Mal runtergeflogen bin nach Togo. Und ich halt gesehen habe, was da ist und was der Ist-Zustand da einfach ist. Und habe immer nie so viel mit so, muss ich sagen, klar, hast dir leid getan, aber du warst nie so involviert. Aber über Jahre hinaus habe ich irgendwann gedacht, okay, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss irgendwas zurückgeben oder an meinen Leuten irgendwo was zurückgeben, womit man sich festmacht. Dann fing es halt mit einem Brunnen an, wo ich einfach sagte, weil ein Kumpel mich anrief und meinte, die möchten gerne einen Brunnen machen. Das über so eine Charity oder über so eine Hilfsorganisation irgendwie läuft. Wir müssten irgendwie für einen Brunnen irgendwie immer mit knapp 2.500 zahlen. Daraufhin habe ich gesagt, oh, 2.500? Ich könnte das vielleicht für 600 bis 800 Euro hinkriegen bei mir, wo ich herkomme. Weil Leute machen es dann wirklich und das kann ich ja auch dann, und so hat es halt natürlich angefangen und der hat natürlich seinen Freunden dann halt weitergezahlt und so kam es dann halt auf das eine, auf das andere und hat sich über die Jahre jetzt oder die letzten anderthalb Jahre wirklich vermehrt und ich habe dann halt dieses Jahr, war ich halt nochmal in der Heimat, Anfang des Jahres war ich da gewesen, dann habe ich, wo ich meinen Grundstück habe, da wo ich herkomme aus dem Norden, so eine, die alle so ein bisschen weiter rein in Nickich, so in ein Dorf rein, da haben sich Leute halt so eine kleine Delegation gemacht, die dann halt auf mich zugekommen sind und gefragt, ob die ich denen nicht helfen könnte, denn deren Moschee, wir haben eine Moschee, was halt angefangen hatten zu bauen, aber nochmal stehen lassen und die mich dann darum gebeten haben, ob ich da denen nicht helfen kann. Und dann habe ich angefangen, ist halt sehr gut angelaufen, habe ich mal eine Aktion gestartet mit einem Freund von mir, der ich damals auch mit der Brunnengeschichte angefangen habe, mit Erdal Çelik. Und da haben wir, wie gesagt, die Aktion einfach gestartet und kam eines gut zusammen. Und dann, wenn man überlegt, dass die Leute von dort, wo die sind, von dem Dorf, also von ihren Dörfern, knapp 10 Kilometer laufen müssen, um nur an saubere Trinkwasser zu kommen oder so, oder halt, oder ein Moschee oder halt, die Kirche, verschieden, wo sich Leute natürlich irgendwo einen Unterschlupf suchen können. Ja, hat mir schon ein bisschen leid getan, haben sie gesagt und haben das gemacht. Und ja, das war mein großes Baby gewesen, sag ich mal so. Mein allererstes Ding, was ich mal einfach mal richtig groß gemacht habe. Das ist erfolgreich angelaufen. Und ja, ich hoffe, dass noch einiges, vieles andere noch zukommt. Und ich mache ja noch mit Anthony Sapong, machen wir ja gerade auch noch was anderes, wo wir Schulen dran sind, auch zu bauen und in Ghana und in Togo. Jetzt haben wir mit Tigana angefangen und dann, wenn wir da fertig sind, dass wir dann über nach Togo dann halt dann das auch mal auch so mit der Schule auch was hinkriegen. Dann.
Anthony Sapong ist wer?
Anthony Sapong ist, ist ein guter Freund von mir, der ist ein Sternekoch, der hier im Meerbusch lebt, ist auch aus Ghana, kommt aus Ghana, ich bin aus Togo und ist ja nicht weit voneinander weg und ja, mit dem komme ich auch ganz gut klar und so hat es dann halt mit denen angefangen, weil er auch was zurückgeben wollte, weil er auch dort geboren, ein bisschen aufgewachsen, dann nach hier nach Deutschland, auch ganz früh nach Deutschland, wollte auch was zurückgeben, weil er auch das sieht, was da für Umstände natürlich da gibt oder herrscht.
Asimio, ich habe noch ein paar Fragen, die ich Schnellfeuerfragen nenne, weil die so konzipiert sind, dass wenn du jetzt am Bahnhof sitzt, neben einer total interessanten Person, aber in 5 Minuten kommt dein Zug und du weißt, du willst in diesen 5 Minuten eine ganz kurze Frage stellen, die viel über die Person aussagt, wo du viel über die Person herausfindest. Deswegen Schnellfeuerfragen, aber du musst nicht wie aus der Pistole geschossen antworten. Okay? Meine erste Frage ist: Wenn du etwas auf eine Plakatwand schreiben könntest, was wäre es?
Boah, hab viel Spaß vielleicht.
Spaß am Leben?
Spaß am Leben, ja.
Ist das so deine Grundphilosophie im Leben?
Ja, klar. Ich glaube schon, das ist sehr, sehr wichtig, dass man Spaß am Leben hat und es jeden Tag genießt und ja, und auch nicht vergisst, wo man herkommt. Das ist halt so für meine Devise. Man vergisst nicht, wo du herkommst und hab Spaß am Leben.
Vergesst nicht, wo ihr herkommt und habt Spaß im Leben.
Ja.
Das ist ein guter Satz, denke ich, für eine Plakatwand. Die nächste Frage ist: Gab es eine besondere Person in deiner Kindheit, in deinem Leben, an deiner Seite?
Ja, die besondere Person war meine Eltern, meine Familie, ne? Ganz klar. Die mich dann auf ihre Art und Weise unterstützt haben oder mir die Chance überhaupt ermöglicht haben, überhaupt nach Deutschland zu kommen und der zu sein, was ich wirklich bin. So. Und ich glaube, das ist schon für mich, hat schon sehr, sehr viel Wert.
Gibt es einen Rat, den dir dein Vater zum Beispiel gegeben hat in deinem Leben, an den du öfters denken musst?
Nee, so, weil ganz lustig, ich habe meinen Vater nicht so lange kennengelernt, weil ich ganz, ganz früh nach Deutschland kam. Und als ich ihn halt kennengelernt hatte oder habe, ist er 2 Jahre später verstorben. Aber meine Mutter hat mir halt immer einen super Spruch, also wenn ich ihn wörtlich übersetzen sollte, ist das so: leider am Morgen wie am Abend halt. Ne?
Und, was bedeutet das?
Ja, das heißt, solange du noch jung bist, gib Gas, dass du, wenn du irgendwann älter bist, dass du nicht mehr viel leiden, also nicht mehr viel durchmachen musst. Das heißt, sei es ja, was all möglich Dinge, dass ich natürlich sage, wie man sagen hier, du arbeitest dir deine Rente für die spätere Rente, so nach dem Motto. Sie sagt, okay, dann leide lieber morgen, gib Gas, dass du dir dich so befestigst, dass du ab einem gewissen Alter dann nur sagen musst, okay, ist super gut, alles super, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.
Noch eine Frage. Gibt es einen Lieblingsort auf der Welt für dich?
Ja, das ist meine Heimat. Also ich muss sagen, ich habe mich über die Zeit in meine Heimat verliebt. Noch vor allem in der Stadt, wo ich geboren worden bin. Das ist nicht Sokode, das ist in Mitte Togo.
Bist du da öfters?
Ja, aber wenn es für mich ist, wenn ich nach Togo geflogen bin oder fliege, wenn ich nicht da gewesen bin, ist es für mich, als ob ich nicht viel zu anders nicht weg gewesen bin. Also ich muss auf jeden Fall da 340 Kilometer, ich muss auf jeden Fall mal da hoch gewesen sein, auch wenn es nur ein, zwei Tage ist. Ich muss auf jeden Fall da, weil ich auch noch Familie dort habe, und einfach mal alle nochmal erstmal Hallo sagen. Ich fühle mich super dort, also ich fühle mich frei. Man kann halt einfach super abschalten für mich. Aus dem Alltag einfach mal raus. Einfach das sein, was man ist, ist man hier auch, aber es ist halt immer nochmal was anderes, nochmal, wenn du so, ja, wie gesagt, mit nichts zu tun hast, gerade weder arbeiten etc., du bist einfach nur frei, du bist kopffrei und genießt es einfach, mit den Leuten da zu sitzen, sei es bis irgendwann spät in den Abend einfach da zu sitzen, und das muss man erlebt, dann weiß man, was ich meine, dieses Frei oder dieses Feeling zu haben, dass man einfach, man fühlt sich wohl.
Ja. Ja. An welche Person denkst du, wenn du das Wort erfolgreich hörst?
Erfolgreich? Viele Menschen, an denen ich denke, wenn ich das Wort erfolgreich sehe.
Das sind Sportler.
Ich finde halt Sportler sehr, sehr interessant, die wirklich einen Werdegang hatten, wo man natürlich auch irgendwo so eine gewisse Dinge sehen kann, dass es nicht nur, klar, das Talent sich das erarbeitet hat, auch so, wo man auch aus der Tiefe mal gucken kann, dass das familiäre nicht so auch schwierig hatte, aus der Kindheit. Was ich habe, vor sowas habe ich riesengroßen Achtung halt einfach, weil ich dachte, nicht jeder hat das Privileg, hier aufgewachsen zu sein oder halt oder vielleicht das durchzumachen, was ich erlebt habe. Es gibt andere, die es trotzdem noch schlimmer hatten oder schwieriger hatten und die es auch geschafft haben. Sowas finde ich halt sehr, sehr interessant halt einfach. Ne?
Also Erfolg bedeutet für dich so, entgegen der Erwartung etwas zu erreichen, wovon man träumt.
Auf jeden Fall, und ich, ja, das ist auch schon das beste Wort gerade gesagt, ist ja gegen der Erwartung, was zu erreichen, wo man sich vielleicht nie hinzugetraut hat, und du hast doch geschafft. Es gibt viele Beispiele, von denen man nie die große Karriere oder nie von erwartet hat, dass der irgendwas erreichen kann. Und der ist derjenige, der es am Ende doch geschafft hat, ne, oder da hingekommen ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau oder einem guten Level oder halt das erreicht hat, was er wollte. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant und finde ich super spannend.
Asimio, ich finde, ich habe in diesem Interview eine schöne Perspektive von dir bekommen, was es bedeutet, dass man das, was du auch auf den Plakatwand schreiben würdest. Mhm. Vergiss nicht, wo du herkommst, und genieß das Leben. Ne, dass dieses, egal was kommt, genieß das, was du hast. Mhm. Das nehme ich so aus dem Gespräch mit.
Ja. Alles liegt einfach in deiner eigenen Hand. Also ich glaube immer auch erfolgreich zu sein, sei es in dem Fußball, sei es in egal, jeden Lebensabschnitt, es liegt an einem selber. Also das ist, was möchte ich? Habe ich ein Ziel? Willst du was? Oder wenn du was möchtest, musst du das nehmen halt einfach. Und oder wenn du was, ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die es verstanden haben, werden auch erfolgreich, glaube ich. Mit natürlich viel Arbeit.
Ja. Asimio, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es echt interessant. Und danke dir, dass wir miteinander sprechen konnten.
Nicht dafür.
Und ich danke auch allen, die zugehört haben. Dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich wünsche dir, Asimio, noch einen wunderschönen Resttag.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören und bis bald.